Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 37. Blondes Gift von Luisa Brandl aus Stern Nummer 39 vom 22.09.2022. Gelesen von Matthias Beger. Sie gibt sich christlich, modern und harmlos. Dabei will Giorgia Meloni Italien in einen autoritären Staat verwandeln, wenn sie am Sonntag die Wahl gewinnt. Giorgia Meloni war 4 Jahre alt, als sie das Haus anzündete. Im Kinderzimmer hatte sie eine Kerze aufgestellt und diese dann vergessen. Etwas fing Feuer, wenig später stand die Wohnung in Flammen. Und sie selbst gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Ariana und ihrer Mutter Anna auf der Straße. Hilflos sahen sie ihre Sachen verbrennen, die Möbel, das Spielzeug, alles. Sie werde nie vergessen, wie ihr geliebter Plüschpanda mit den Knopfaugen von der Hitze versenkt wurde, schreibt Meloni in ihrer Autobiografie. Die Episode war ein Schlüsselerlebnis. Heute ist Giorgia Meloni 45 und auf dem besten Weg, Italiens neue Ministerpräsidentin zu werden. Die Spitzenkandidatin der postfaschistischen Fratelli d'Italia, Brüder Italiens, tritt an, weil sie Volk und Heimat retten will. Der verschmorte Panda von damals? Für die Parteichefin keine Warnung vor dem Spiel mit dem Feuer. Im Gegenteil. Das Erlebnis habe ihr Mut gemacht, schreibt sie. Wenn das Alte in Rauch aufgeht, kann man etwas Neues aufbauen. Giorgia Meloni, so viel steht fest, will mehr als nur Wahlen gewinnen. Sie sieht sich als Anführerin einer Revolution. Für Italien ist es ein surrealer Spätsommer. Als Mario Draghi im Juli zurücktrat, waren die meisten Italienerinnen und Italiener in den Ferien. Eine Zeit, die man idealerweise auf dem Land verbringt und ganz sicher nicht mit Gedanken an die Regierung in Rom. Jetzt hängt die Wärme der vergangenen Monate noch zwischen den Häusern. Doch der Alltag lässt sich nicht mehr wegschieben. Draghi, das war die parteilose Stimme der Vernunft, ein Garant für Stabilität, die das Land gerade jetzt dringend gebraucht hätte. Vorbei. Stattdessen macht man den Fernseher an und sieht Silvio Berlusconi, einen mehrfachen Ex-Ministerpräsidenten und mehrfach verurteilten Steuerbetrüger, der, ohne dabei zu lachen, sagt, er sei aus Sorge um Italien in die Politik zurückgekehrt. Außerdem Ex-Kurzzeit-Innenminister Matteo Salvini mit seinen unvermeidlichen hochgekrempelten Hemdsärmeln. Vor allem aber Giorgia Meloni, die Spitzenfrau im Dreierbündnis aus Forza Italia, Lega und Fratelli d'Italia, das zurzeit in allen Wahlumfragen vorne liegt. Ein sexistischer Medienmogul, ein selbstverliebter Polit-Hooligan und eine blonde Römerin, deren Schlachtrufe lauten: Ich bin Giorgia, ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter, ich bin Christin. Man muss sich diese Worte jetzt nur noch auf Italienisch vorstellen, unterlegt mit einem Disco-Beat, und schon ist man drin im spätsommerlichen Polittheater 2022. Perugia, Hauptstadt der Region Umbrien. Neben dem Marmorbrunnen auf der Piazza Quadro Novembre schallt an diesem Tag »Ma il cielo è sempre più blu« aus den Lautsprechern, ein Stück des Liedermachers Rino Gaetano. Die Gesellschaft ist ungerecht, davon erzählt der Text. Aber der Himmel wird immer blauer. Giorgia Meloni spielt das sarkastische Lied aus den 70er Jahren bei ihren Wahlkampfauftritten. Die Fans vor der Bühne singen mit und schwenken Fratelli-Fahnen. Blau, das ist auch die Farbe der Rechten. Als Meloni kurz nach 19 Uhr die Bühne betritt, trägt sie flache Riemchensandalen, wenig Schminke, ein lockeres dunkles Blusenhemd. Und nichts davon ist egal, zumindest wenn man sich noch an die Damen erinnert, mit denen einer wie Silvio Berlusconi sich sonst zu umgeben pflegte. Melonis Botschaft ist, hier kommt kein Püppchen, sondern eine gestandene Frau, die bequeme Schuhe und Beweglichkeit schätzt und die sich garantiert nicht in den Ausschnitt gucken lässt. Der Auftritt in Perugia ist ein Triumph mit Symbolkraft. Bevor das Trio Rom ins Visier nahm, erprobte es sein Konzept in den Regionen. 2019 siegte die Lega in der linken Hochburg Umbrien. Heute sammeln die Fratelli die Zustimmung dort ein, wo Matteo Salvini verliert. Berlusconi und seine als moderat geltende Partei Forza Italia sorgen dafür, dass die zwei extrem rechten Parteien an seiner Seite unter dem sittsamen Label Centro-Destra firmieren. Mitte rechts. Und Meloni tut alles dafür, sich als Stimme der Vernunft zu positionieren. In den Umfragen liegt ihre Partei inzwischen bei über 25%. Für ein Europa der Heimatländer. Auf der Bühne verbreitet sie unverfängliche gute Laune. Giorgia Meloni will Kinderbetreuung fördern, Eltern steuerlich entlasten und überhaupt das gesamte Abgabensystem gerechter machen. Unsere gesunden Jugendlichen, wie sie sagt, sollen endlich runter vom Sofa und wieder in italienischen Betrieben arbeiten. Sie erinnert außerdem an unsere Großeltern, die so viel geschafft haben nach dem Krieg. Italien habe das Recht, italienisch zu sein. Frauen haben das Recht auf Kinder und Arbeit. Wer noch nie von Giorgia Meloni gehört hat, fragt sich, wie sie mit so viel Geplänkel so erfolgreich sein kann. Aber hinter all dem schwingen auch die Themen mit, die sie bei ihren Wahlkampfauftritten mittlerweile weglässt, den meisten aber bekannt sein dürften, die Seeblockade gegen Bootsflüchtlinge beispielsweise, die sie fordert. Das Europa der Heimatländer, das sie mit ihrem großen Vorbild Viktor Orban vorantreiben will. Die Tiraden gegen die LGBT-Lobby. Wenn Giorgia Meloni sagt, sie sei Christin, bedeutet das nicht unbedingt, dass sie gern in die Kirche geht. Sie unterstützt ultrakonservative Gruppen, die im Namen Gottes gegen das Abtreibungsrecht und nicht natürliche Familien mobilisieren. In den ersten Reihen vor der Bühne haben sich an diesem Abend viele ältere Herren mit Italienflagge versammelt, deren Familienplanung bereits abgeschlossen sein dürfte. Von den Schwachen, für die Meloni sich einsetzen will, sind kaum welche zu sehen. Stattdessen, zwischen königsblauen Jacketts und blinkenden Sonnenbrillen, elegant gekleidetes Bürgertum. Die linke Politik hat den Mittelstand massakriert, sagt Massimiliano Sirchi, Anwalt in Perugia. So kann es nicht weitergehen. Er und seine Kollegin Michela Mencarelli wollen Meloni wählen, weil sie unter Draghi in der Opposition geblieben sei. Sie steht für Werte, sagt Mencarelli. Sie ist sich treu. Maria Cristina Volpi, eine gepflegte ältere Dame, die wunderbar auf einen Blankeneser Biomarkt passen würde, ist ebenfalls Meloni-Fan. Sie freue sich schon auf die Wahl, sagt sie. Früher habe sie für Berlusconi gestimmt, dann für Salvini. Jetzt wird es Zeit, dass eine Frau an die Macht kommt. Macht es ihr keine Angst, dass die Fratelli am äußersten rechten Rand des Parteienspektrums stehen? Nein, gar nicht. Giorgia ist eine ruhige, harte Arbeiterin. Sie ist unsere Angela Merkel, ruft ein Mann mit hochgestelltem Polohemdkragen im Vorbeigehen. Sie wird Italien wieder groß machen. Mit Putins Verbündeten an die Macht. Jenseits der Wahlkampfbühnen ist von dieser Euphorie nicht so viel zu spüren. Das Rechtsbündnis habe ein perfektes Programm vorgelegt, schreibt Mattia Madonia vom italienischen Magazin The Vision zumindest, wenn man sich Bürgerrechte wie in Ungarn wünsche und die wirtschaftliche Stabilität Venezuelas. Es ist schwer, nicht zynisch zu werden. Bis vor kurzem galt Italien noch als vorbildlich. Die Reformen im Rahmen des Europäischen Wiederaufbaufonds waren angeschoben. Der Weg in die Zukunft schien zwar steinig, aber immerhin sichtbar. Unter Giorgia Melonis Führung würde Italien, Gründungsmitglied und drittgrößte Volkswirtschaft der EU, in den Block von Ländern wie Polen und Ungarn wechseln, welche die Staatengemeinschaft in ihrer jetzigen Form abschaffen wollen. Im EU-Parlament haben Melonis Fratelli bisher eifrig gegen die Bevormundung aus Brüssel und die deutsch-französische Besatzung Italiens gewettert, dem Corona-Hilfspaket zum Wiederaufbau, essentiell für Italien, stimmten sie nicht zu. Je näher der Wahltermin rückt, desto leiser wird Meloni. Sie und ihr Team wissen genau, dass man sich vor allem im Ausland Sorgen macht. Im August veröffentlichten sie ein Video, in dem Frau Meloni auf Englisch, Französisch und Spanisch erklärt, wie man über die Fratelli zu denken habe. Eine normale, konservative Partei, die den Faschismus längst der Geschichte übergeben habe und die jede Unterdrückung der Demokratie verdamme. Bemerkenswert, dass die womöglich künftige Ministerpräsidentin Italiens ein derartiges Statement überhaupt notwendig findet. Vieles spricht dafür, dass sie auf europäischer Ebene pragmatisch vorgehen wird, um sicherzustellen, dass Brüssel weiter Geld nach Rom schickt. Im Zusammenhang mit dem Wiederaufbauplan kündigt sie nur noch vage neue Verhandlungen an. Derweil nutzt Mario Draghi, der bis zur Übergabe an die neue Regierung als geschäftsführender Ministerpräsident im Amt ist, die Zeit, um die Auszahlung der nächsten Tranche auf den Weg zu bringen. Unter einer neuen Regierung werde sich zunächst nicht viel ändern, sagt darum Mario D'Aglio, ein Wirtschaftswissenschaftler in Turin. Womöglich gelinge es Draghi auch noch, den Haushalt für das kommende Jahr festzulegen. Doch wir sollten uns nicht täuschen lassen. In Italien gibt es keinen Koalitionsvertrag wie in Deutschland. In einigen Monaten werden wir voraussichtlich wieder eine große Instabilität in der Regierung erleben. Wie es weitergeht? Trübe. Wackelt Italien, wackeln auch der Euro, die Eurozone, die EU. An der Börse wurde nach Draghis Rücktritt gegen das Land gewettet, mit einer Wucht, wie man sie nicht einmal während der Finanzkrise 2008 erlebt habe, berichtet das Handelsblatt. Die Angst vor dem Sorgenkind Italien ist zurück. Genau davon profitiert zurzeit Giorgia Meloni, die in dem illustren Trio gewissermaßen die Seriöse darstellt, was wiederum auch an Matteo Salvini liegt. Während Meloni strategisch klug bekundet, dass Italien unter der Führung der Rechten international und wirtschaftlich verlässlich bleiben werde, agiert Salvini immer erratischer. Lautstark verspricht er einen pauschalen Steuersatz von 15% und allerhand andere irre Sachen, die den hochverschuldeten Staat Fantastilliarden kosten würden. Bisher hat Giorgia Meloni die abwegigen Ideen ihres Verbündeten weggelächelt. Neulich bei einem Wirtschaftstreffen am Comer See sah sie jedoch aus, als würde sie am liebsten unter den Tisch kriechen. Salvini, neben ihr, redete unter anderem über Putin. Für das Rechtsbündnis ohnehin ein heikles Thema. Sowohl Berlusconi als auch Salvini pflegen Verbindungen zum Kreml. Über sie hätte Putin erstmals Verbündete in der Regierung eines westeuropäischen Landes, mit deren Hilfe er die Union destabilisieren könnte. Der Lega-Chef jedenfalls nutzte bereits die Gelegenheit, um Melonis Treueschwüre gegenüber der EU und der NATO zu sabotieren. Die Sanktionen schadeten nicht Russland, sondern nur den Italienern. Dafür bekam er Applaus vom politischen Gegner. Putin hätte es nicht besser formulieren können, kommentierte der Sozialdemokrat Enrico Letta süffisant. Doch Salvini ist offenbar wild entschlossen, mit der Wut über die explodierenden Strompreise Stimmen einzusammeln, auch wenn er damit schon vor der Wahl die Gräben offenlegt, die sich durch das angeblich so einträchtige Bündnis ziehen. Die konservative Revolution. Dass Melonis Traum vom Amt der Ministerpräsidentin ausgerechnet am großen Ego ihres Steigbügelhalters Salvini zerschellen könnte, wäre eine hübsche Pointe. Aber eigentlich kann es ihr egal sein, ob die Männer an ihrer Seite bei den Wahlen gut genug abschneiden, um sie zur Macht zu tragen. Sie hat bereits gewonnen. Giorgia Meloni ist nicht gefährlich, weil sie wirtschaftspolitische Veränderungen anstoßen oder mit den Finanzregeln der EU brechen wird. Ihr Kampf ist ein anderer. Sie will in Italien und Europa jene Strömung vorantreiben, die die moderne Rechte als konservative Revolution bezeichnet. Zu ihren ideologischen Partnern gehören Marine Le Pen, die polnische PiS-Partei und Viktor Orban. Darüber hinaus schätzt Giorgia Meloni das, wie sie sagt, tiefe Amerika der Trump-Unterstützer. 2019 trat sie als Rednerin beim Weltkongress der Familien in Verona auf. Dort kommen christliche Fundamentalisten, Sponsoren und Politiker aus aller Welt zusammen, um sich im Kampf gegen die sogenannte liberale Diktatur zu vernetzen. Das Bedrohliche an Giorgia Melonis Erfolg ist nicht, dass mit ihr der Faschismus zurückkehrt, sagt Carlo Bonini, Investigativreporter von La Repubblica. Das Bedrohliche ist der Zeitpunkt. Wir müssen jetzt gemeinsame Antworten auf die Energiekrise finden, auf die galoppierende Inflation. Meloni und ihre Gleichgesinnten nutzen die harten sozialen Auswirkungen jedoch, um ihre Agenda voranzutreiben. Versprechen, die nach der guten alten Zeit klingen, nach Ordnung und nationaler Stärke, sind ein wirksamer Sirenengesang, nicht nur in Italien. Melonis Sieg wird diese Stimmen stärken und Europas Handlungsfähigkeit beeinträchtigen. Und selbst wenn ihre Koalition nicht lange halten sollte, wir haben gerade keine Zeit zu verlieren. Einen Vorgeschmack darauf, welches Niveau die Verhandlungen mit einer Ministerpräsidentin Meloni haben könnten, liefert gerade die Diskussion über den Preisdeckel für russisches Gas. Deutschland lehne die Preisgrenze ab, behaupten die Fratelli. Dafür bedanke sich Putin, während italienische Familien unter den Schwierigkeiten zu leiden hätten. Es ist Ungarn, nicht Deutschland, das dem Vorschlag bisher nicht zugestimmt hat. Aber bei Giorgia Meloni fliegen Fakten und Fantasie häufiger durcheinander. Die Frau, die am kommenden Sonntag in Italien die meisten Wählerstimmen bekommen könnte, hat mehrfach davon geredet, dass die EU einen vom Großkapital finanzierten Bevölkerungsaustausch betreibe, bei dem Einheimische durch Migranten ersetzt werden. Eine rechtsextreme Verschwörungstheorie, auf die sich etwa auch der Attentäter von Christchurch 2019 in Neuseeland bezog. 2020 verbreitete Meloni Fake News zum Coronavirus und twitterte, die EU würde von der Pandemie profitieren. Wie genau, schrieb sie nicht. Meloni mag den Hobbit. In ihrer Autobiografie bedauert sie, dass die nationale Identität von der entwurzelten und staatenlosen Elite ebenso zersetzt werde wie die Geschlechtsidentität von Männern und Frauen. Danach zitiert sie Tolkiens »Der Herr der Ringe«. »Der Krieg ist unentbehrlich, um unser Leben vor einem Zerstörer zu verteidigen, der alles verschlingen will.« Ihr Buch ist eine verblüffende Mixtur aus schwärmerischer Heldinnengeschichte und knallhartem, identitärem Programm. Sie präsentiert sich als tapfere Kämpferin gegen eine vermeintliche linke Meinungsdiktatur. Jetzt, in dieser Zeit, rechts zu sein, ist für mich ein Akt des Widerstandes im Namen der Freiheit. Melonis Lieblingsfigur in Tolkiens Fantasy-Welt ist übrigens der Hobbit Sam. Ohne seine Hilfe, so Meloni, hätte Frodo, der Ringträger, es niemals geschafft, das Böse zu besiegen. Man kann nach der Lektüre nicht ganz ausschließen, dass sie sich selbst in der Rolle von Hobbit Sam sieht. Oder, auch das kommt vor, in der von Jeanne d'Arc. Auf jeden Fall scheint sie einen dringenden Auftrag zu verspüren, den Kampf gegen die Knechtschaft der Globalisierer. Für eine Welt, in der die Afrikaner wieder in Afrika leben, die Europäer in Europa und die Orientalen im Orient, sowie die Hobbits bei den Hobbits leben und die Elben bei den Elben. Freundschaft, ja, aber jeder muss bei seinen Wurzeln bleiben. Es ist diese gewisse Drolligkeit, die Melonis großes politisches Talent ausmacht. Sie brüllt ihre Thesen nicht in AfD-Manier durch die Welt, sondern bettet sie in persönliche Erlebnisse ein. Als ihre Mutter mit ihr schwanger war, habe sie abtreiben wollen, dann aber erkannt, dass hinter ihrem Entschluss kein freier Wille gestanden habe, sondern sozialer Druck. Darum möchte Meloni das Abtreibungsrecht nicht abschaffen, aber hier und da ein wenig einschränken. Jeder in Italien dürfte inzwischen die Geschichte von Giorgia Melonis Vater Franco kennen, einem Kommunisten aus Sardinien, der seine Frau Anna und die beiden Töchter früh verlassen hat. Aufgrund dieses tiefen Schmerzes, so Meloni, wisse sie ganz genau, dass jedes Kind eine Mutter und einen Vater brauche und nicht etwa gleichgeschlechtliche Elternpaare. Mit dem Vater ihrer Tochter ist Meloni zwar nicht verheiratet, trotzdem, so betont sie, teilten beide Eltern sich die Erziehung. Als Mädchen war Giorgia dick, auch davon berichtet sie. Mit 9 Jahren wog sie 65 Kilo und wurde in der Schule gemobbt. Sie habe lernen müssen, sich gegen Spott und Anfeindungen durchzusetzen. Darum, so Melonis Schlussfolgerung, müsse es auch keine Antidiskriminierungsgesetze für Minderheiten geben. Härter im Ton wird sie, wenn sie vor Gleichgesinnten redet. Ein Mittelweg ist nicht möglich, rief sie im Juni beim Kongress der spanischen rechtsextremen Partei Vox. Es gibt nur Ja oder nein? Ich sage ja zur natürlichen Familie, nein zur LGBT-Lobby, ja zur Souveränität des Volkes, nein zu den Brüsseler Bürokraten. Hoch lebe das Europa der Patrioten. Giorgia Meloni ist wegen ihrer Überzeugungen in die Politik gegangen, nicht weil sie eine Karriere machen wollte. Sie ist eine Graswurzelrechte. Begonnen hat ihre Schlacht, wie sie es nennt, im Sommer 1992 in Garbatella, einem Arbeiterviertel im Süden Roms. Nach dem Wohnungsbrand fand sie hier mit Mutter und Schwester ein neues Zuhause. Die Großeltern lebten nicht weit entfernt. Zwischen den rot getünchten Wohnhäusern aus den 1920er Jahren ranken Blumen, auf den Balkonen trocknet Wäsche. Neben dem Gemüsemarkt hat jemand eine Kuba-Flagge an die Mauer gepinselt. Dazu ein Porträt von Che Guevara. Die Nachbarschaft war hier immer schon links, sagt Andrea De Priamo. Das hat uns zusammengeschweißt. Der schmale, ruhige Mann ist ein Weggefährte Giorgia Melonis. Die beiden kennen sich aus der Jugendfront, einer Nachwuchsorganisation der Postfaschisten. An De Priamos Handgelenk baumelt ein blaues Armband. Meloni Presidente. Sein Handy klingelt oft. Wenn alles läuft wie geplant, wird er nach der Wahl für die Fratelli in den Senat einziehen und ein recht gutes Leben haben. Lob für Mussolini. Er erinnert sich genau an sein erstes Treffen mit Meloni. Dieses kleine Mädchen, piccola, piccola, ganz allein stand sie da, 15 Jahre alt, aber zielstrebig. Mir ist sofort ihr Charisma aufgefallen, ihre Intelligenz. Jahre später habe sich gezeigt, dass sie eine natürliche Anführerin sei, die auch Andersdenkende überzeugen konnte. In ihrem Buch nennt Meloni die jugendlichen Postfaschisten ihre zweite Familie, mit der sie hingebungsvolle Jahre verbracht habe. Aber was will Meloni erreichen? Was motiviert sie? Sie will Italien verteidigen, sagt De Priamo. Mit 21 Jahren setzte Giorgia Meloni ihr Faible für Fantasy erstmals politisch ein. Sie organisierte 1998 das Atreio-Fest, benannt nach dem Jungen aus Michael Endes Unendlicher Geschichte, dessen Welt, wie die europäischen Vaterländer, so sieht es Meloni, vom großen Nichts aufgefressen wird. Ein voller Erfolg für die rechte Jungpolitikerin. Atreio ist heute die wichtigste Kundgebung der Fratelli und versammelt jedes Jahr eine Vielzahl illustrer Gäste. Donald Trumps ehemaliger Chefstratege Steve Bannon war dort, Viktor Orban ebenso. Aber auch Politiker der jeweiligen italienischen Regierung. In den vergangenen 10 Jahren hat Giorgia Meloni es nicht nur geschafft, eine Partei hochzuziehen, sie ist auch zu einer zentralen Figur der sogenannten modernen Rechten geworden. Treffen mit Fabio Rampelli, einem weiteren Weggefährten. Der Vizepräsident der Abgeordnetenkammer begrüßt mit Handkuss und fragt, ob er sein Jackett ablegen dürfe. Rampelli, braun gebrannt und breitschultrig, war in den 70er Jahren Schwimmer im italienischen Nationalteam. Er ist Fratelli-Mitbegründer und lernte Meloni kennen, als sie 19 war. »Ich habe sie geformt«, sagt er, »politisch und kulturell. Eine Frau, blond, mit blauen Augen, selbstironisch und verspielt, darin habe er sofort eine explosive Kraft erkannt. Ich wusste, wenn man diese Frau nach vorne bringt, wird klar, dass die italienische Rechte nichts mehr mit dem Faschismus der 1920er Jahre zu tun hat. Es ranken sich gewisse Mythen um die Anführer der Rechten. Mit denen hat sie aufgeräumt. Aber es gibt ein Video, auf dem Meloni, noch jung, Mussolini als guten Politiker lobt. Was ist damit? Ach, das ist eine Kampagne der Medien. Niemand kennt den Zusammenhang, in dem sie das gesagt hat. Was wäre ein Zusammenhang, in dem man Mussolini loben könnte? Der Faschismus hatte gute Seiten. Der Kommunismus auch. Anderes Thema. Warum sind die Fratelli dagegen, dass homosexuelle Paare Kinder adoptieren? Wenn keine heterosexuellen Paare mehr übrig sind, die ein Kind aufnehmen möchten, können sie das von mir aus ruhig machen. Außerdem, sagte Rampelli, wollten die Fratelli gar keine Seeblockade errichten. Das sei ein irreführender Begriff. Man wünsche sich für Nordafrika nur ein Abkommen, wie es die EU mit der Türkei abgeschlossen habe. Es ist unmenschlich, Migranten hereinzulassen, wenn wir ihnen kein Haus geben können. Sie landen im organisierten Verbrechen, in der Schwarzarbeit. Das ist keine Solidarität. Die Flüchtlingsboote, die Toten auf dem Mittelmeer, damit machen die Rechten in Italien seit Jahren Stimmung. Gleichzeitig stellen sie dort, wo sie an der Regierung sind, soziale Maßnahmen ein und vergrößern das Elend. Zur Wahrheit gehört auch, dass die Italiener von ihren Politikern nicht viel erwarten, schon gar nicht Lösungen für langfristige Probleme. Davon profitiert Meloni, sie ist neu. So wie vorher Salvini neu war oder die Fünf-Sterne-Bewegung, gegründet von einem Fernsehclown. In einem normalen Land wäre das nicht möglich, ist ein Satz, den man hier oft hört. Italiens große Volksparteien haben sich Anfang der 1990er Jahre aufgelöst. Seitdem sind die Lager links und rechts der Mitte in Fragmente zersplittert. Parteien werden gegründet, aufgelöst, umbenannt. Krude Allianzen werden geschmiedet, um Mehrheiten zu bilden, die nach kurzer Zeit von Überläufern und Tricksern wieder aufgelöst werden. Silvio Berlusconi hat die Radikalen einst salonfähig gemacht, weil sie ihm nützten. Giorgia Meloni ist über ihn hinausgewachsen. Sie nennt sich ein Soldat im Krieg. Für Europa, sagte sie kürzlich, sei der Spaß jetzt vorbei.
Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. Blindenzeitschrift @stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113120. Fax 0341 7113125. info@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe. Stern, Zeit, Brei. Und per E-Mail im Brei-Datenformat. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Bank für Sozialwirtschaft. IBAN DE 50 8602 05 00 00 01 83 25 01. BIC BF SW DE 33 LP Z.